SSUN, herzlich willkommen zu unserem kleinen Vortrag Ansible in hybriden Infrastrukturen. Ganz kurz zur Aspicon, wer wir sind, was wir Geiles treiben. Wir sind ein Dienstleister, spezialisiert auf hochverfügbare Datenbankinfrastrukturen. Wir machen nicht nur DAX-Konzerne oder Kritis-Unternehmen, wir haben auch kleinere Unternehmen, aber es gibt so gewisse Schwerpunkte, die sich in den letzten Jahren rausgebildet haben. Wir machen Projektgeschäft, wir machen Managed Services und wir machen auch Consulting. Alles rund um dieses Thema Datenbanken, unsere Kerndatenbanken, Oracle, PostgreSQL und MSSQL. Was haben wir heute vor? Hybride Infrastrukturen, wir picken uns ein spezielles Thema daraus. Wir werden uns hauptsächlich mit Windows und Linux beschäftigen, so diese Umgebung. Jeder von euch oder viele von euch wissen wahrscheinlich, Windows wird noch nicht ganz los. Und ich will möglichst ein Werkzeug haben, mit dem ich alles orchestriere und nicht immer zu wechseln müssen. Das heißt, wir werden uns angucken, kurz beim Urschleim anfangen, was muss ich machen, um überhaupt zu starten, wie bereite ich meine Workstation vor, von der ich arbeite. Da gehen wir dann einfach nur strikt von Linux aus. Also ich gehe nicht auf Windows Workstation ein. Was muss ich beachten bei der ganzen Geschichte, so ein kleiner, kurzer Start. Dann werden wir uns ein bisschen ausführlicher anschauen, wie richte ich die Hosts ein, mit denen ich dann arbeiten will, weil das muss ich logischerweise vorbereiten. Und als nächstes schauen wir uns an, ich habe ein kleines Demo-Environment vorbereitet, das schauen wir uns kurz an, wie das aussieht. Die gleiche Demo, die ich hier zeige, haben wir dann auch Stand. Ich werde zeittechnisch aus Zeitgründen nicht auf jedes Detail eingehen. Da werden noch sehr viele Fragen offen bleiben oder Fragen am Rand auftauchen. Die können wir dann gern hinterher am Stand klären. Das ist einfach nicht möglich. Und wir werden auch nicht Ansible Playbooks behandeln. Da könnten wir uns jetzt hier eine Woche einschließen und wären noch ganz am Anfang. Als nächstes werden wir uns dann anschauen, wie sieht es tatsächlich aus. Am Beispiel von Windows 2012, 2019 und 2022. Wie definiere ich verschiedene Verbindungen in meinen Ansible-Variablen, in Gruppen oder Hosts, spielt an der Stelle keine Rolle. Und dann werden wir tatsächlich aus meinem Playbook ausführen. Ziel der Sache ist, dass ich ein Playbook habe und es ist mehr oder weniger agnostisch. Es geht dann zu Windows-Hosts mit Windows-Rollen oder Windows-Modulen. Es geht zu Linux-Hosts mit Linux-Modulen. Und ich will mich eigentlich nicht drum kümmern, was steht dahinter. Ne? In einem gewissen Rahmen. Dann gucken wir uns kurz an, wie sich das benchmarktechnisch verhält. Der Benchmark muss ich dazu sagen, das hat sich jetzt hier ein bisschen anders gestaltet. Ich habe das in der Virtualisierung, sah das Ergebnisbild anders aus, aber das können wir uns dann alles nochmal in Ruhe angucken und auch Stand drüber quatschen. Gut, ich habe es schon gesagt, hybride Umgebung meine ich jetzt erstmal wirklich nur, ich habe verschiedene Windows-Hosts, verschiedene Windows-Systeme. Zum Beispiel, ich habe ein AD. Ne? Ich habe irgendwie, mein Domain-Controller ist halt Windows und ich habe sonst nur Linux-Hosts. Reicht für mich schon, wäre in dem Bezug schon eine hybride Infrastruktur. Kurze Frage, wer kennt das Thema? Wer wird Windows nicht los? Also quasi alle. So wie ich mir das schon gedacht habe, ja, das ist leider wirklich so aus gewissen Gründen und wenn es nur eine Anwendung ist, die tatsächlich der Softwarehersteller nur für Windows anbietet. Nächste Frage, wer kennt sich mit Ansible aus, AWX, AAP, irgendwas in der Richtung? Das ist schon ein paar weniger, aber auch relativ viele. Cool, gut. Wie werde ich los? Also wenn es nicht reiner Masochismus ist, hat es einen gewissen Grund, dass ich das betreibe, so wie ich es betreibe, dass ich meine Anwendung auf Windows habe und einen Domain-Controller so betreibe, dann werde ich es einfach nicht los. Ist aber nicht so schlimm, weil wir können mit Ansible einfach beide behandeln, in einem gewissen Umfang. Das ist aber dann nochmal ein spezielles Thema, was da wächst, beziehungsweise wie viel ich machen kann. Es gibt aber ein wachsendes Sortiment an Möglichkeiten, also die Ansible Collections bezogen auf Windows, die haben sich in den letzten Jahren ein bisschen verbessert und die sind stetig dabei, mehr Werkzeuge uns bereitzustellen. Was muss ich machen, um erstmal loszulegen? Das wird wahrscheinlich jetzt die meisten nicht überraschen, wenn ich die Hände gesehen habe, aber für die, die das noch nicht kennt und mit Ansible noch nicht gearbeitet haben, ich empfehle wirklich, macht euch die Arbeit, baut euch ein Python Virtual Environment, dann seid ihr unabhängig, habe ich eine halbwegs aktuelle Distribution, habe ich auch ein halbwegs aktuelles Python und dann kriege ich auch ein halbwegs, beziehungsweise ein ganz aktuelles Ansible installiert. Im Beispiel seht ihr schon, das ist relativ simpel, das kann man auch genauso ausführen. Also man muss natürlich die Variable einsetzen, das setze ich voraus, dass das alle hinkriegen. Und dann entsprechend das Ansible installieren. Ihr seht schon, in dem Beispiel, ich installiere jetzt nicht die 2.18. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, ich muss Beta-Tester spielen. Das können andere mit mehr Zeit erledigen. Also nehme ich irgendwie nicht Bleeding Edge, sondern eine Version zurück. Reicht aus für die meisten Fälle. Ich muss ein bisschen hinterher rennen. Das ist auch in dieser Welt nicht ganz so schlimm wie in der DevOps-Welt. Aber ich muss nicht immer ganz vorn dran sein. Gut, als nächstes ein bisschen eine Ansible-Konfiguration muss ich auch zusammenschreiben. Ich bin ein Fan davon, tatsächlich die Variante zu nehmen, weil ich das einfach mag, wenn ich in welchem Verzeichnis ich bin, ich habe immer nur eine Config, ich ändere dann lieber den Pfad, wenn ich irgendwie zwischen Testumgebung und Produktivumgebung herspringe, als dass ich aufpassen muss, in welchem Ordner ich mich befinde und welche Ansible-Config da gerade zieht. Das ist, mag ich persönlich nicht so, aber das kann jeder machen, wie er will. Ja, lässt sich auch leicht automatisieren, wenn ich irgendwelche Skripte habe, dann einfach eine Ansible-Umgebung, eine Environment-Variable setzen. Gut, damit geht's los. Wenn ich meine Config habe, als nächstes muss ich natürlich irgendwie ein Inventory bauen. Da gehen wir auch nicht drauf ein. Da gibt es eine Dokumentation dafür. Die lest ihr euch durch und dann wisst ihr eigentlich Bescheid. Oder ihr guckt euch den Vortrag vom letzten Jahr an. Da haben wir das auch ein bisschen ausführlicher behandelt. Wenn das dann geschehen ist, ich bin wieder ein Fan von der SSH-Config, dass ich zum Beispiel sowas konfiguriere, wie zum Beispiel, ich gebe den Flangnamen von einem Host an und logge mich mit dem Ansible-User ein und nehme den Kurznamen und lande mit meinem User zum Beispiel drauf oder mit Root, je nachdem, was es für eine Umgebung ist, kann ich in der Ansible-Config schön zusammenschreiben und dann habe ich eigentlich nicht mehr viel, an was ich denken muss, welche Credentials ich gerade brauche oder welchen SSH-Key ich brauche. Dann kann ich das alles schön vorbereiten. Dann brauche ich natürlich noch meine Hosts, also irgendwie einen Windows-Host in dem Fall, um das zu komplettieren. Bestenfalls möglichst viele Linux-Hosts, im Idealfall Enterprise-Linux und dann geht das alles seinen Gang, dann habe ich Spaß. Gut, schauen wir uns an, wie wir jetzt die Hosts konfigurieren. Fangen wir mit Linux an. Ein paar kennen es. Da ist das relativ simpel. Ich lege meinen User an. Ich konfiguriere in irgendeiner Form sudo, ob ich das jetzt mit NoPassBD oder ob der jetzt unbedingt ein Passwort mitgeben muss. Ich bin ein großer Freund von PubKey. Das richte ich noch ein und dann geht das seinen Gang. Ich will nicht unbedingt mit Credentials um mich werfen müssen, um mich irgendwo einzuloggen. Das soll möglichst flüssig funktionieren und auch von meiner Workstation. Ist dann auch von, wenn wir jetzt von ABX reden, dann gebe ich auch lieber einen SSH-Key mit, als dass ich da unbedingt auf das Passwort angewiesen bin. Das geht es einfach leichter und smoother. Habe ich das eingerichtet, habe ich ein sicheres Login. Ich habe einen unprivilegierten User erstmal für den ersten Schritt. Ich kann die Privilegien eskalieren. Das schauen wir uns dann auch noch ganz zum Ende an, wie ich das nochmal einen Schritt sicherer gestalte, dass ich nicht mit den gleichen Credentials, mit denen ich mich im ersten Schritt authentifiziere, auch meine Privilegien eskalieren kann, sondern zum Beispiel das Passwort von dem User brauche, zu dem ich wechseln will. In dem Falle, wenn ich root werden will, was ich in den meisten Fällen will, brauche ich das Root-Passwort in der zweiten Instanz. Ja, und dann sind wir schon fertig, dann kann es losgehen und wir können mit Ansible und Linux arbeiten. Ein bisschen komplizierter sieht das bei Windows aus. All dieweil es Unterschiede zwischen den einzelnen Windows-Versionen gibt und auch große Unterschiede zwischen den Möglichkeiten, die ich habe, wie ich mich verbinde. Da ist in erster Instanz ist dort WinRM zu nennen. Das ist so die alte Variante, sage ich mal, die altgediente. Ihr seht hier ein Skript. Ich kann das mit Hand einrichten oder ich nehme einfach das Skript. Dieses konfiguriert mir mein Listener auf HTTPS. Standardmäßig läuft auf den meisten Windows-Installationen schon auf HTTP mein WinRM-Listener, aber das will ich in der Regel nicht benutzen. Es gibt zwar Möglichkeiten, auch über HTTP das Ganze zu verschlüsseln, aber wenn ich kann, nehme ich HTTPS, weil warum nicht? Ne? Es öffnet mir auch den Port, das ist der Standardport für WinRM auf HTTPS. Das ist dann schon fertig konfiguriert, das heißt, ich lasse das Skript laufen und kann quasi auf dem Port 5986 schon mit WinRM reden. Vorausgesetzt, ich habe den User. Da gehen wir auch nicht drauf ein, wie man auf Windows einen User einrichtet. Das denke ich, würde hier auch den Rahmen sprengen. Als nächstes haben wir PSRP. Das ist im Prinzip nichts anderes als WinRM, nur einen Schritt weiter hinten dran, weil WinRM dient hier immer noch als Transportprotokoll. Das ist aber ein bisschen eine Verbesserung. Ihr seht schon, angeblich schneller. Gucken wir uns den Benchmark an. Weniger Probleme mit Timeouts und unterstützt besseren Proxy-Support. Ansonsten ist das vom Doing her und von der Konfiguration fast das Gleiche. Es gibt nur ein paar andere Ansible-Variablen, die dann halt WinRM im Namen stehen haben oder PSRP im Namen stehen haben. Das ist eigentlich der ganze große Unterschied. Und dann haben wir das modernste Feature. Das gibt es auch noch nicht so lange. Also 2012 bietet es zum Beispiel nicht. Als 2016 bietet uns Windows einen OpenSSH-Server. Der ist relativ schnell installiert. Hier jetzt am Beispiel, ich gehe hier unter Software auf Optional Features. Im Beispiel nachher haben wir auch einen PowerShell-Befehl. Aber ich habe jetzt nicht alles nur auf PowerShell oder alles nur auf CMD oder alles nur auf der... Ich habe auch keine Screenshots gemacht, da habe ich darauf verzichtet. Das kann man sich alles, wenn man die grobe Vorgehen weiß das, oder hat, kann man sich daran langhangeln. Das findet man im Netz genug Informationen dazu. Wichtig aus meiner Sicht wieder, ich will auf die Windows-Maschinen, wenn ich SSH eingerichtet habe, jetzt auch nicht unbedingt mit Name Passwort gehen, sondern ich richte auch dort ein SSH-Pubkey ein. Das funktioniert, das ist im Prinzip das Gleiche, nur hinten dran ist halt dann PowerShell statt eine Shell. Ne? Gut, wichtig, damit der Ansible-User funktioniert auf Windows-Maschinen, könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, es ist Administrator. Also beziehungsweise der User ist in der Administratorgruppe, hat aber einen gewissen Nachteil. Ne? Kann man sich denken, er ist halt Administrator und eigentlich verliert das Become dann seinen Wert komplett, weil der ist einfach in der Gruppe. Deswegen, es gibt eine Möglichkeit, den User anzulegen, unprivilegiert. Ich habe nur einen ganz normalen, den nenne ich Ansible meinetwegen, ganz normalen User. Und dann gebe ich ihm die Rechte, nach der Authentifikation einen anderen User zu das Impersonate-Recht halt. Ne? Und das bildet die Funktion ähnlich wie unter Linux nach, dass ich mich anmelde, habe in erster Instanz erstmal nur einen Ansible-User, der ist niedrig privilegiert, der hat im besten Fall, das ist ein bisschen abhängig von der Windows-Version, hat er den Remote-Management, die Remote-Management-Gruppe und erst wenn ich dann ein Become mache mit den Credentials von dem Administrator, in irgendeiner Form Domain-Admin oder Administrator auf der lokalen Maschine, dann habe ich auch Administratorrechte. Das macht das Ganze ein kleines bisschen sicherer und das Ergebnis ist dann ähnlich wie unter Linux. Also ich habe dann auch ein sicheres Login, ich habe einen User, ich kann dort mit SSH rangehen. Bei PSRP ist es ähnlich. Und dann sind wir eigentlich startklar. Ganz kurz noch zu der händischen Einrichtung. Das Skript, das existiert schon sehr lange. Es haben sehr viele Leute dran geschrieben, auch Leute, die jetzt noch bei Red Hat sind. Ich habe es mir angeschaut und für gut befunden. Ich habe es auf mein Windows-Spezi hingelegt, der hat es auch nicht für schlecht befunden. Ist immer so eine Sache, fremde Skripte. Wenn ihr euch nicht sicher seid, werft eurem CISO vor die Füße oder guckt es euch selber an. Ich habe das jetzt quasi überall eingesetzt. Dazu noch ganz kurz. Gut, WinRM. Fangen wir mal mit WinRM an. Nein, das ist eins zu weit. Das ist jetzt blöd, hier fehlt eine Folie. Das ist, glaube ich, sehr deutlich. Gut, ist auch kein Problem. Die Zeile könnt ihr euch denken, das ist einfach nur der Aufruf von dem Skript. Das lege ich irgendwo auf dem Host, rufe das auf. Und das sieht ähnlich aus wie hier. Und zwar gibt es dann zwei Listener, wenn ich das Skript ausgeführt habe. Den Standard-Listener, da steht dann hier nur HTTP und hier die 5985. Das ist der Standardport für WinRM mit HTTP. Und dann, wenn ich das Skript ausgeführt habe oder das mit Hand eingerichtet habe, habe ich diesen zweiten Block noch. Na? Und das ist eigentlich der Listener, mit dem wir reden wollen. Wenn mir das nicht reicht, dass standardmäßig der Port 5986 in der Firewall nicht freigeschalten ist, kann ich mit dieser Zeile auch noch den Listener wegräumen. Und dann kann ich nur noch HTTPS mit der Maschine reden. Na? Wie gesagt, ich kann auch über HTTPS verschlüsseln. Gibt es auch eine Variable, das ist dann genauso verschlüsselt. Aber ich sehe es nicht ein, warum ich HTTP reden soll, wenn ich auch HTTPS reden kann. Gut. Das ist alles ein bisschen seltsam heute. Gut, dann, wenn wir jetzt die Verbindung geklärt haben, wir kommen zu der Maschine hin, ob es jetzt SSH ist oder WinAM oder PSAP, müssen wir uns ja auch irgendwie authentifizieren gegenüber der Maschine. Na, ich kann ja nicht einfach jeden reinlassen. Und da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Zu Basic sage ich jetzt mal nichts. Fangen wir mit Kerberos an. Das ist tatsächlich die empfohlene, die einzig richtig gute Variante. Ich habe jetzt im Rahmen dieser Demo aber darauf verzichtet, hier noch Kerberos einzurichten. Und ich habe auch keine Maschinen, die in der Domäne sind. Das sind alles eigentlich nur lokale Windows-Installationen aus Aufwandsgründen. CRED-SSP ist eine neuere Variante, deutlich neuer als Kerberos und auch Certificate und sowieso als NTLM. Würde ich aber nicht empfehlen, aus folgenden Gründen. Die Credentials für User und Passwort werden auf die Maschine, wenn ich Sprünge mache, übertragen und können auf der Maschine, wenn ich einen Doppelsprung mache, mitgelesen werden. Das heißt, habe ich irgendwie einen Zwischensprung und vertraue der Maschine nicht 100%, ist nicht meine Maschine, ist eine Maschine beim Kunden, weiß ich nicht, gebe ich meine Credentials dem mit. Ne? Und deswegen würde ich darauf verzichten, wenn ich kann, Kerberos. Im Beispiel schauen wir uns zwei andere Varianten an. Wir werden uns Certificate anschauen, in verschiedenen Ausprägungen. Und NTLM sowieso, weil das ist der Start. Also wenn ich nichts weiter konfiguriere, nimmt Windows bzw. Ansible auf der Windows-Seite NTLM. Das ist allerdings auch eigentlich schon mehr tot als lebendig. Das ist schon abgekündigt seit Anfang des Jahres, irgendwie Februar oder Januar. Also es wurde 2024, ist das eigentlich schon beerdigt, ist aber immer noch quasi der erste Anlaufpunkt. Sollte man so schnell wie möglich dann ablösen mit einer von den anderen Varianten. Gut, wie sieht das aus? Als erstes gucken wir uns mal die Validierung an. Also ich als Ansible von meiner Workstation aus will erstmal sicherstellen, die Maschine, mit der ich rede, ist auch die ich erwarte, dass ich mit der rede. Und ich lande nicht irgendwo und konfiguriere Sachen und gebe vielleicht Credentials mit, die landen dann irgendwo, wo ich die nicht haben will. Funktioniert so, dass ich mir erstmal ein Zertifikat beschaffe. Möglichst kein Self-Sign steht hier, weil es ist auch mit Self-Sign möglich. Theoretisch nicht, aber praktisch bietet Windows die Möglichkeit, mir einfach mein Zertifikat oder meine CA in den Trust Store zu packen. Und dann funktioniert das mit Self-Sign genauso. Und für unsere Demo, da mache ich mir jetzt nicht die Arbeit, mir ein richtiges Zertifikat zu holen. Da baue ich mir ein Zertifikat mit unserer CA und dann geht das genauso. Das heißt, ich baue mir ein Host-Zertifikat, muss das auf dem Host einspielen. Dann lege ich meine CA auf den Host, packe die in den Trusted Root Certificate Authority, in den Zertifikat-Store und dann geht das seinen Gang, dann wird das akzeptiert. Als nächstes muss ich natürlich, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück, wir sehen hier den Thumbprint. Das ist ein automatisch generiertes Zertifikat von dem Skript. Ne? Da kann ich sagen, das ist jetzt so und so lang gültig, das ist auch ein Self-Sign-Certificate, aber da habe ich keine Kontrolle, das ist auch nicht meins, das ist einfach nur von dem Skript erzeugt. Ich will jetzt hier meins drin stehen haben. Das heißt, ich gehe hin, lösche den Listener erstmal weg, hole mir den Thumbprint von meinem Zertifikat, was ich gerade in den Trust Store gepackt habe, und lege einen neuen Listener mit meinem neuen Thumbprint an. Und dann kann ich, wenn ich mich verbinde, kann ich quasi, der Server hält mir sein Zertifikat entgegen und ich kann entscheiden, ist das mit meiner CA authentifiziert oder nicht, oder ausgestellt von meiner CA. Ne? Dazu brauche ich natürlich auf meiner Workstation die CA, davon gehe ich mal aus. Und ich muss, damit das funktioniert, zwei Variablen in meinem Inventory mit eintragen. Das heißt, eigentlich ist eine wirklich nötig, nämlich der Pfad zu meiner Chain. Da muss auch wirklich die Chain drinstehen. Und zwar erst die Intermediate und dann die Root-CA. Genau genommen habe ich es nicht andersrum ausprobiert, aber so wird es immer gesagt. Aber nur die Root-CA oder nur die Intermediate, die funktioniert garantiert nicht. Das kann ich euch schon sagen. Diese Variable muss ich nicht unbedingt mitgeben. Standardmäßig ist Validate. Ich muss es eher auf Ignore setzen, wenn ich das eben nicht gemacht habe und das nicht validieren kann. So sieht das Ganze dann aus. Ich sage hier, der Listener, der auf HTTPS lauscht, der wird weggelöscht. Dann gehe ich hin, hole mir aus meinem Zertifikat-Store, also im Prinzip vom Administrator dort, nicht von der Root Authorities, hole ich mir den Thumbprint von dem Zertifikat, Das kann man jetzt auch alles in einen Block schreiben, das muss man jetzt nicht so fancy machen mit Variablen. Ich gebe einen Thumbprint an, gebe meinen Hostnamen an, baue mir meine Zwischenvariable zusammen und lege die Instanz an. Habe ich das irgendwie anders gemacht, zum Beispiel die CA nicht im Authority Store, dann wird hier angemeckert, dass ich ein Self-Sign-Zertifikat habe. Ja, dann akzeptiert das einfach nicht. Habe ich auf meiner Seite die CA nicht richtig angegeben, die Chain nicht richtig gebaut oder ist das CD-Zertifikat anderweitig ungültig, dann kriege ich hier einen anderen Fehler. Na? Gut. Das ist aber jetzt nicht unbedingt der Stein der Weisen. Das sichert erstmal nur, dass ich auf dem Host lande, wo ich auch denke, dass ich hin will. Aber das ist ja jetzt keine Absicherung für den Host. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich mich nämlich nicht nur mit Username und Passwort authentifiziere gegenüber dem Host, sondern dass ich mich tatsächlich mit einem Zertifikat authentifiziere. Funktioniert so, dass ich das erstmal einschalten muss. Standardmäßig oder per Default ist, glaube ich, Basic angeschalten, es ist NTLM angeschalten, irgendeine Form von Negotiate und Kerberos ist an, Certificate ist aus. Gibt es einen Einzahler, schalte ich an, dann geht das auch. Anschließend muss ich erstmal ein Zertifikat bauen. Wer länger mit Linux arbeitet, hat das bestimmt schon an der einen oder anderen Stelle gemacht. Ich schreibe mir erstmal eine Config zusammen. Da muss logischerweise unbedingt drinstehen, wofür ich es verwenden will. Na? Nämlich mein Username in irgendeiner Form, weil sonst gilt das Zertifikat nicht für den User. Und dann wird er das ablehnen. Dann baue ich mir meinen Key. Anschließend baue ich mir mein Zertifikat, kann das noch aufräumen. Für die, die unbedingt auf Windows-Maschinen Windows-Zertifikate importieren wollen, außerdem war noch Platz in dem Block. Und mehr gibt es da eigentlich zu tun. Dann muss ich dann natürlich wieder rüber kopieren und baue dieses Zertifikat ein. In diesem Fall, wenn es in Self-Signed ist, muss ich das unbedingt wieder in den Root-Store packen. Sonst wird es nicht akzeptiert. Wenn es ein richtiges ist, geht das auch unter User. Ich hole mir quasi jetzt wieder meinen Thumbprint, gleiches Spiel wie vorhin, lege den in eine Variable und hier binde ich dieses Zertifikat, in dem der Verwendungszweck steht, Username, also Ansible in meisten Fällen, auf meinem Localhost, binde ich an den User. Wenn ich das abfeuere, geht auch ein kleiner Dialog auf, wo dann drin steht, gibt mir den Username und das Passwort und dann gebe ich einmal die Credentials noch an und dann ist dieses Zertifikat an den User gebunden. An dieser Stelle, mir ist es nicht gelungen, beides parallel zu machen, Validation und Authentification. Funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Also ich musste mich immer entscheiden zwischen einem von beiden. Ich nehme dann halt Authentification. Vielleicht hat jemand mehr Zeit und Geduld. Wenn ich das gemacht habe, kann ich anschließend mit dem Zertifikat zum Host rennen. Das Schöne ist, das lässt sich auch nachvollziehen, dieses Zertifikat ist nur an den User auf dem Host gebunden. Gebe ich Ansible mit in der Ansible Users Variable, dass ich zu einem anderen User will, ignoriert Ansible das einfach, wenn ich das Zertifikat mitgebe. Weil dieses Zertifikat gilt nur für den User, den ich schon eingetragen habe. Das können wir uns auch in der Demo angucken. Mein User heißt immer Ansible. Trage ich dort Foo ein, lande ich trotzdem als Ansible auf dem Host. Weil ich nun mal das Zertifikat mitgebe und das für den User gilt. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn man es weiß, kann man es nutzen. Gut. Die modernste Variante, auch ein bisschen einfacher als die anderen drei Varianten, ist SSH-Server zu installieren. Ihr habt es vorhin gesehen, das kann ich mit Klickibunti machen. Ich kann auch einfach hier fragen, ist es installiert? Wenn nicht, installiere ich das mit einem Einzeiler über die PowerShell. Und dann ist der Server installiert an sich. Was mir da noch übrig bleibt, ich muss den Service starten und möglichst auch in den Autostart schieben, sonst läuft es halt beim nächsten Mal nicht. Und sobald das durch ist, kann ich hier eigentlich auch schon auf dem Host anklopfen, auf dem Port 22. Funktioniert genauso, würdet ihr auf den ersten Blick keinen Unterschied sehen zwischen einem Linux-Host und einem Windows-Host. Wer Linux gewohnt ist, wird vernünftige Logfiles vermissen auf Windows. Lässt sich abstellen, indem ich das eintrage, dann habe ich in dem Ordner, das ist C-Programm-Data, SSH und dann gibt es einen Ordner Log und dort landet dann ein richtiges Log-File, wo auch ein bisschen was drin steht. falls ich irgendwie debuggen muss, weil sonst ist das nämlich nur in diesem Event-View und das ist eine Katastrophe. Gut, was ich auf jeden Fall empfehle, ist, diese zwei Zeilen, die unten stehen, auszukommentieren, aus zwei Gründen. Diese Gruppe oder diese Zeile matcht alle User, die in der Administratorengruppe sind, auf den Key, den ich dort eintrage. Erstens will ich gegebenenfalls sowieso das nicht, dass die User, mit denen ich dort hingehe, in der Administratorengruppe sind. Und zweitens will ich sowieso nicht, dass irgendwie ein Key auf alles matcht. Das heißt, wir legen unseren User an, so dass der nur der den Key hat und ich nur mit dem Key nur zu dem User komme. Das sieht dann so aus, dass ich erstmal prüfe, geht das überhaupt? Ich bevorzuge tatsächlich die ED25519, weil die bekürzer sind. Geht nicht immer, aber meistens. In dem Fall kann das Windows das. Und ich blocke mich erstmal ein. Ich habe die Credentials von dem Ansible-User und lege mir hier ein Verzeichnis an. Dann kann ich runtergehen und ähnlich wie SSH Copy-ID unter Linux sorgt der Befehl dafür, dass dieser Key oder der Inhalt des Keys dort in der Datei abgelegt wird. Wenn ich als nächstes mich abmelde, übrigens Exit, STRG-D funktioniert an der Stelle nicht, und das nochmal probiere, kann ich mich direkt dann mit dem Key anmelden, wenn ich keinen groben Fehler gemacht habe. Das sind drei Einzeiler und ich bin fertig. Gut. Schauen wir uns kurz das Demo-Inventory an. Ich habe es schon gesagt, wir haben drei verschiedene Varianten von Windows. So ist das Ganze aufgebaut. Die Workstation ist gestrichelt, weil die Workstation ist in dem Fall der Laptop, also keine separate Maschine. Ansonsten laufen die sechs Maschinen hier auf der Maschine. Aus Zeitgründen werden wir das ein bisschen ignorieren. Ja, werden wir nicht dazu kommen, können wir uns höchstens am Stand anschauen. Wir konzentrieren uns auf die vier Hosts. Ich habe drei Windows-Hosts, die sind logischerweise in irgendeiner Windows-Gruppe. Wer letztes Jahr den Vortrag angeschaut hat, weiß, dass wir das gerne ein bisschen aufwendiger betreiben, diese Gruppengeschichte, weil wir gern den Aufwand Richtung Vorbereitung verlagern und dann beim Benutzen des Ganzen ein bisschen weniger Aufwand haben, ein bisschen weniger bedenken müssen. Deswegen hier ein bisschen aufwendiger. Es ergibt auch Sinn, die zwei Hosts in eine Gruppe zu packen und die zwei Hosts in eine Gruppe zu packen, weil auf die beiden möchte ich mit SSH gehen. Ansonsten das Prinzip, das können wir gerne am Stand nochmal erörtern, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Gut, so sieht das Ganze dann im Inventory Grapher aus. Ich habe hier irgendeine Gruppenstruktur und meine vier Hosts. Das ist jetzt quasi komplett ohne Variablen, so starten wir. Und jetzt legen wir erstmal in erster Instanz an die Hosts Variablen. Linux ist da relativ einfach, deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Und wir schauen uns erstmal auf Windows 2012 an, wie WinRM konfiguriert werden würde, wie das Ganze aussehen würde für ganz normal. Ich will erstmal hingehen, ich will erstmal sehen, dass es überhaupt geht. Na, logischerweise muss ich Windows irgendwie Linux Ansible irgendwie mitteilen, wie ich hingehen will, weil wenn ich nichts angebe, dann versucht Ansible eine SSH-Connection aufzumachen und das wird nicht funktionieren, wenn ich nur WinRM habe. Die Variablen, ihr seht schon, ich habe ein paar auskommentiert, die muss ich nicht unbedingt angeben, weil das ist so der Standard. Wenn ich das nicht hinschreibe, dann macht er das standardmäßig. Auf dem Server habe ich jetzt quasi keine Zertifikate eingerichtet, keine Validierung, keine Authentifizierung. Da muss ich dann halt das Ignore hinschreiben, sonst sagt er mir, ich habe ein Self-Signed Certificate, ich lasse dich nicht rein. Na? Den Ansible-User muss ich mitgeben und den Passwort, das Passwort. Und Become lasse ich erstmal weg, gebe ich nicht an. In dem Fall wäre Become in meiner Config immer in True. Denken wir uns jetzt mal, ich habe die Config so geschrieben, dass Become immer aus ist. Und dann geht das dann ganz gut. Ich habe gerade gesagt, Gericht, wir müssen uns bestrafen. PSRP das Gleiche. Ich muss sagen, wie ich verbinden will. In dem Fall gehen wir mal schon aus, das gucken wir uns später mal an. Ich habe auch noch kein Zertifikat, noch nichts eingerichtet. Ich habe erstmal nur, ich will erstmal so gehen, sehen, dass ich hinkomme. Dann wird das ungefähr so aussehen. SSH, ein bisschen einfacher. Ich brauche das nicht angeben, weil das ist der Standard. Was ich aber hier dazu sagen muss, ist der Shell-Type. Wenn ich den nicht angebe, kriege ich Fehlermeldungen, die wir uns gleich angucken können. Dann versucht nämlich Ansible irgendwie eine Python-Installation zu finden und unter TMP, unter /temp Sachen anzulegen. Das wird nicht funktionieren. So sieht das Ganze dann aus. Entweder es meckert, ich kann hier unter /temp, kann ich keine temporären Datei anlegen, oder ich finde hier das mein Python nicht, dann fehlt die Type-Variable. Gut. Jetzt eine Ausbaustufe weiter. Ich nehme PSRP und ich habe meine Validation angeschalten. Logischerweise muss ich irgendwie mitgeben, das haben wir schon gesehen, wo der mein Zertifikat findet, wenn er da hingehen will. Der muss ja irgendwie, wenn der Server sein Zertifikat hinhält, irgendwie sagen, wo die CA findet, mit der das ausgestellt wurde. Das gebe ich da einfach mit. Fertig. PSRP mit Certificate Authentication ist ein bisschen aufwendiger. Ein was ist wichtig zu wissen, diese zwei Variablen kann ich nicht als Variable mitgeben, das muss wirklich eine Datei sein. Also ich muss wirklich eine Datei dort liegen haben, wo ich den Pfad angebe. Ich kann es nicht inline irgendwie wie Zertifikate zum Beispiel mit Multiline-Variablen abfackeln. Das muss wirklich leider da rumliegen. Ansonsten ist das nicht weiter aufregend. In dem Beispiel habe ich Validate angeschaltet, das ist die Variante, die nicht funktioniert. Da meckert er, dass er irgendwie mit den Zertifikaten nicht klarkommt. Also kriege ich auch eine Self-Sign-Meldung. Gut, wenn ich das jetzt ein bisschen bestückt habe und irgendwie strukturiert habe und irgendwie gesagt habe, okay, SSH ist immer gemeinsam und der Ansible-User ist für gewisse Gruppen gemeinsam, dann sieht das ungefähr so aus. Und ja, ich habe halt irgendwie an ein paar Hosts ein bisschen weniger Variablen. Wir sehen es schon auf Linux und auf dem Windows mit SSH, da muss ich halt weniger konfigurieren, wenn ich irgendwie an einer höher gelegenen Gruppe dann gesagt habe, okay, mein Ansible-User ist für SSH immer der. Das muss jeder für sich auskaspern, wie sehr er da Aufwand treibt, das zu gruppieren. Bei uns würde es tatsächlich ungefähr so aussehen, so ist es auch ungefähr ein Beispiel. Und dann kann ich damit arbeiten. Gut, who am I? Das ist ein relativ einfaches, ach Mist, wir bleiben hier. Und ihr wollt das sicher mal sehen, dass ich hier nicht bloß von potemkinschen Dörfern rede. Jetzt muss ich gucken, ob ich das rübergeschoben kriege. In welche Richtung? Nee. Ach, ich muss hier... Oh. Das ist Katastrophe. Könnt ihr das lesen? Könnt ihr nicht. Kein Problem. Einfaches Playbook. Zwei Tasks im Grunde, nein, vier Tasks. Ich gehe hin, entscheide, ist es Windows oder ist es Linux, anhand von Facts, die ich vorneweg sammle. Auf Windows führe ich halt die Windows-Module für, hole mir den User aus, auf Linux die Linux-Variante. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch antreten. Nee, zack, so sieht es aus. Ich latsche das los. Und ich habe genau ein Playbook, das ist quasi betriebssystemagnostisch. Für Windows-Sachen macht es Windows-Sachen, für Linux-Sachen macht es Linux-Sachen und zeigt mir in der Ausgabe hier aus an, das ist der Linux-Host, da bin ich eskaliert zum Root. Auf den ersten oder auf dem 2019er und dem 2022er habe ich Privilege Escalation offensichtlich auch angeschalten und auf dem 1er habe ich offensichtlich ausgeschalten, das Become. Und der User, der dann dort läuft, ist der Ansible-User. Der untere Teil, nicht irritieren, das ist quasi nur der Teil von dem User, der das Ganze gestartet hat, ist für uns weniger Überraschung, weil ich RDBA heiße, habt ihr schon gesehen. Das ist eher interessant für, wenn ich das auf AWX einsetze, dann zeigt mir das nämlich an, welcher User das eingeloggt war und das Playbook angetreten hat. Gut. Die kurze Demo wieder wegräumen. Ach, komm her. Perfekt. Gut. Weiter. Benchmark. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe das nicht unnötig exzessiv betrieben. Aber ich habe, glaube ich, einige Runden laufen lassen. Ich glaube, jede Variante 10 Mal und habe dann einen Durchschnitt gebildet. Das ist das Playbook dazu. Es ist ungefähr gleich, was ich unter Linux und Windows mache. Ich lege einen User an, lege eine temporäre Datei an, starte einen Service oder beziehungsweise ich stelle sicher, dass der Service läuft. Wir sind ja in der Ansible-Welt, das heißt, das ist deklarativ und idempotent möglichst. Und dann räume ich den User wieder weg. Das ist das Ergebnis. Ich habe schon gesagt, ich habe das vorhin noch ein paar Mal laufen lassen. Da war diese Spitze hier bei dem Service nicht ganz so ausgeprägt. Aber wir sehen schon eine Tendenz, egal ob ich die Spitze jetzt wegkriege oder nicht, das ist kumulativ. Die Zeit muss ich quasi addieren und dann habe ich die Gesamt-Playbook-Zeit. Da liegt Linux hier stabil unter 10 Sekunden und Windows ist hier stabil bei 33, 34 Sekunden. Muss jeder selber entscheiden. Das ist natürlich auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten. Ich habe eine Automatisierung und unter gewissen Umständen ist mir das völlig egal, ob das eine Stunde läuft oder 20 Minuten. Wichtig ist mir da nur, ich drehe es an, drehe mich rum und irgendwann ist es selbstständig fertig und ich muss nicht nochmal nachtreten und nochmal anfassen. Das heißt, es ist nicht ganz so kritisch. Bloß bei zeitkritischen Sachen ist es halt ein bisschen blöd, wenn es länger dauert. Gut. Wir haben es schon gesehen, ich habe immer Ansible-User verwendet und immer Ansible-Passwort. Wenn ihr die Doku aufmerksam lest, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt überall. Lest ihr den WinRM-Teil, seht ihr die zwei. Lest ihr den PSRP-Teil, seht ihr hier solche Variablen. Das ist im Prinzip irrelevant in einer gewissen Form. Also diesen Ansible-User und dieses Ansible-Passwort, das könnt ihr überall benutzen. Auch für WinRM, das spielt keine Rolle. Ne? Dieser Remote-User ist eher auf Playbook-Ebene, wer dann das gerade ausführt. Aber ansonsten, schaut euch die Doku aufmerksam an. Ich mache mir dann lieber das Leben leicht und nehme nicht drei verschiedene Variablen, wenn ich überall die gleiche nehmen kann. Ne? Gleiches gilt für diese Variablen. Da gibt es auch immer doppelte Varianten, wo es immer zwei Möglichkeiten gibt. Da gibt es noch eine Variante, manchmal noch als Environment-Variable. Es ist im Prinzip dann alles das Gleiche. Da sollte man die Doku einfach aufmerksam lesen. Dann noch eine Frage. Wir haben jetzt viele Gruppen gehabt und viele Variablen an Gruppen. Was allen klar ist, Host-Variablen überschreiben Gruppenvariablen. Aber wenn ich jetzt an allen Gruppen die gleiche Variable setze mit dem gleichen Namen, nämlich den Ansible-User, welche zieht denn hier? Jemand einen Vorschlag? Und wenn sie gleich sind? Also in dem Fall ist es einfach, der erste Schritt ist einfach, das ist genau das. Und jetzt, beim nächsten? Nee, nicht ganz. Das ist wie bei Postgres. Ich kann die gleiche Config, den gleichen Config-Parameter x-mal hinschreiben, der letzte zieht. Das heißt, in dem Fall zieht das, weil es mit O anfängt. Also wenn ich die gleich definiere, ne, das ist gleiche Tiefe, dann zieht das O. Als nächstes zieht das G. Und die letzten zwei sind dann keine große Überraschung mehr. Also es gibt ganz einfache Regel, wie schon gesagt wurde, erst die Tiefe und dann alphabetisch, aber die letzte bleibt einfach stehen. Müsst ihr euch so vorstellen, als würde es einfach alles übereinander schreiben und dann die letzte Variable bleibt dann halt dann dort drin stehen. Und so gibt es auch keine Probleme oder beziehungsweise keine Missverständnisse. Es gibt relativ einfache Regel, wer dann zieht. Das ist wichtig, damit es auch keine Wechseleffekte gibt. Das ist nicht mal so, mal so. Das ist nicht Zufall, was dann passiert. Gut, ich habe es am Anfang schon gesagt, unter Linux gibt es Möglichkeiten, das so einzurichten, dass ich mich einlogge, in erster Instanz einen unprivilegierten User habe, in zweiter Instanz einen privilegierten, weil in der Regel will ich irgendwas machen, was nur privilegierte User dürfen, aber ich will möglichst nicht zweimal die gleichen Credentials benutzen dürfen. Da gibt es eine einfache Möglichkeit, das so zu definieren. Ich habe eine Self-Out-Gruppe, der heißt hier FUBAR. Das ist der einzige oder die einzige Gruppe, die sich mit seinen eigenen Credentials eskalieren darf. Alle anderen sind in dieser Target-Auth-Gruppe. Alle, außer die in Self-Out sind, das heißt alle anderen. Und die müssen das Zielpasswort eingeben. Das heißt, bin ich in dieser Gruppe und will root werden, muss ich das Root-Passwort kennen und nicht bloß mein eigenes. Da habe ich noch mal eine Stufe mehr, ein Credential mehr, was ich kennen muss. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger, aber auch sicherer. So, bin ich pünktlich?
Hervorragend. Dann kommen wir zur Fragerunde. Ich komme rum. Ihr könnt die Hand heben. Während einer redet, kann schon mal der Nächste die Hand heben. Dann haben wir weniger Laufzeit.
Gute Zeit.
Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Einführung. Du hattest ganz am Anfang gesagt, so dein Standardweg ist Virtual Environment in Python aufsetzen und damit loslegen. Hast du Erfahrung mit Ansible in Container-Umgebung, also als Docker, Podman zum Beispiel laufen zu lassen, was ja auch eine sehr große Flexibilität bietet?
Also in gewisser Weise, ich muss das natürlich dazu sagen, das mache ich lokal für kurze Entwicklungszyklen. Ne? In gewisser Weise, wenn ich AWX oder AAP oder OLAM einsetze, dann läuft das Ansible dann am Ende schon in einem Container. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie du das meinst, in einem Container das Ansible laufen lassen, in Form von zum Beispiel AWX auf Containern, was ja am Ende dann das Gleiche ist. Also es macht es ein bisschen komplexer. Im AWX ist es ja auch so, ich habe das Execution Environment, ist das das, worauf du hinaus bist? Das muss ich mir zurecht basteln. Da muss ich dann meine Config basteln, wenn ich irgendwie fancy Shit machen will. An der Stelle die zwei Module, die ich dafür brauche, PSAP und PyWinAM, die muss ich dann auch erst noch reinbauen. Dann geht das nämlich sonst mit dem AWX auch nicht. Ist das ungefähr das die Richtung? Ja, also da habe ich ein bisschen mehr Aufwand zu treiben. Hier lokal installiere ich die zwei Module und kann lokal arbeiten. Das ist aber wirklich nur für kurze Entwicklungszyklen. Ne? Ich will ja nicht immer in dem AWX rumkrauchen und dort das Inventory sinken müssen und meine Variablen sinken. Da wäre ich ja blöde. Ne? Da komme ich ja nicht vorwärts. Und deswegen, das ist nur für lokal. Das mache ich fertig und dann kommt es in den AWX und dann ziehen sowieso andere Regeln. Dann zieht noch Two-Factor beziehungsweise Vier-Augen-Prinzip. Und alles Mögliche, was ich da will. Dann habe ich auch ein Rechtssystem, dann kann ich nicht alles ausführen, was ich will. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist jenseits von, ich will nur gucken, dass es irgendwie geht und erstmal einen Anfang haben.
Weitere Fragen?
Danke erstmal für die Erklärung. Ich habe gleich zwei Fragen. Einmal, gibt es schon irgendwie Erfahrungen mit Windows Server 2025? Und die andere Frage, warum war 2016 jetzt noch nicht erwähnt? Vielleicht habe ich das einfach nicht mitbekommen.
Ich könnte jetzt, aus Zeitgründen einfach. Sonst wird es immer noch mehr. Und ich hatte eigentlich nur die groben Beispiele, einmal ganz blank, einmal mit Validation und Authentication, einmal das SSH-Thema. Also haben mir erstmal drei Maschinen gereicht. Ich gehe davon aus, ab 16 gibt es SSH, das heißt alles, was ich gezeigt habe, geht ab 16. 25 ist relativ neu, richtig. Hätte man auch den Schritt gehen können. Die 16 habe ich einfach übersprungen und die 15 einfach noch nicht angefangen. Ich gehe davon aus, dass das genauso funktioniert. Gegebenenfalls wird NTLM wegrationalisiert sein, das heißt standardmäßig wird dann wahrscheinlich Basic oder Negotiation stattfinden. Entweder es geht gar nicht, bevor ich es nicht konfiguriere, oder es geht halt irgendwie in einer anderen Form. Wahrscheinlich muss ich dann mit Zertifikaten direkt anfangen oder mit Basic halt leben. Ja.
Ja, alles klar, danke.
So, noch jemand? Ansonsten vielen Dank.
Dankeschön.